Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Ich bin Franziska Walser. Ich begrüße Sie herzlich zu einer Sonderausgabe von Makroskop Shorts, direkt vom Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft. Wir haben den 19. Mai und wir sitzen hier in einer ruhigen Ecke im Berliner Futurium. Deswegen klingt der Podcast auch ein bisschen anders, als Sie es gewohnt sind. Wir, das sind Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallihallo.
Und als besonderer Gast dabei ist heute Christian Odendahl, European Economics Editor beim Economist und Moderator hier von mehreren Panels beim Branchentag. Hallo Christian.
Hallo.
Danke, dass du dir nochmal Zeit für den Podcast nimmst nach diesem ereignisreichen Tag. Ich war beim VfA-Branchentag im Publikum. Ich habe einige akustische Eindrücke mitgebracht.
Wichtig ist für uns und ich glaube auch für die ganze Bundesregierung schon, dass wir tatsächlich die Branche stärken wollen. Nicht nur um der Branche willen, sondern eben weil da auch Arbeitsplätze entstehen, Wachstum entsteht, aber auch weil eben die Versorgung der Patienten und Patienten damit in Verbindung steht. Und deswegen müssen wir da wirklich einen guten Weg finden.
What has dramatically happened with Donald Trump is that he's torn down the rules-based system. There is real democratic backsliding in the United States. In every measure, the United States is no longer viewed as a democratic country. It's really dramatic.
Ich war in den letzten Jahren zeitweise erschrocken, dass wir mitbekommen haben, dass irgendwelche Kinderarzneimittel nicht zur Verfügung standen, Schmerzmittel nicht da, Antibiotika nicht da und. Und ich glaube, das hat gezeigt, welche Abhängigkeit wir bei uns haben und dass die Debatte unbedingt notwendig ist. Ich sage Ihnen das auch als Ministerpräsident, weil das ist die erste Diskussion, die Sie haben mit der Bevölkerung.
Hier haben wir jetzt gehört in dieser Reihenfolge Gesundheitsministerin Nina Waken, Josef Stieglitz, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und Sven Schulze, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Christian, das sind jetzt ganz schön große Namen, die da auf den Panels waren. Hast du denn eine Begegnung, also mehr so auf der persönlichen Ebene, wo du sagst, das war jetzt wirklich ein Highlight? Du hast ja bestimmt schon eine Menge Leute getroffen in deinem Leben, ne?
Ja, das stimmt, aber so auf der Bühne mich mit Joe Stieglitz unterhalten zu dürfen, das fand ich dann schon, das war alles immer eine tolle Begegnung mit den alten Großen der Ökonomenszene. Und er ist einfach immer noch ein fantastischer Gesprächspartner um über ganz viele Themen. Also wir sind ja sozusagen von der Geopolitik bis zur Ungleichheitseffekt von künstlicher Intelligenz und über Europa und alles. Das war schon echt spannend,
ja. Ja, der Wirtschaftsnobelpreisträger und ja auch spannend, weil der so viele verschiedene ökonomische Wellen mitbekommen hat, ne? Von regulieren, nicht regulieren, also so verschiedene Sachen, wo man dann auch weiß, okay, das hat was gebracht, das hat nichts gebracht und dann kann man ihn eben fragen, jetzt in dieser Situation, was würden Sie raten, ne? Auf der Basis
genau,
von diesem ganzen Wissen.
Er hat schon einiges miterlebt und er war in dieser Phase, die für Deutschland eigentlich ganz gut war, sozusagen diese globale Weltordnung, der freie Handel und liberalisierende Märkte und sowas dominiert haben, war er auch immer ein Kritiker dieser Entwicklung und hat gesagt, das geht vielleicht doch ein Stück zu weit und da ist vielleicht ein Punkt, wo dieses System nicht mehr trägt. Natürlich war vielleicht selbst für ihn nicht zu prognostizieren, was jetzt in Amerika passiert und den Aufstieg Chinas hat er auch aus nächster Nähe mitverfolgt. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, dass er gesagt hat, so wie das chinesische Modell sich über die Zeit entwickelt hat. Er hat gesagt, konzentriert euch nicht darauf, auf diese ganzen staatlichen Subventionen. Das ist nicht alles. Mhm. Die Chinesen haben auch an den anderen Teilen, die man braucht, um eine Industriemacht zu werden, sehr gut gearbeitet. Und deswegen, also solche Eindrücke von ihm, das ist schon was wert.
Ja, den Wettbewerb, da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Klaus, wie ist es bei dir? Begegnungen, persönliche?
Ja, also einige beeindruckende Begegnungen. Stieglitz ist man automatisch Fanboy, wenn man VWL studiert hat. Und das ist immer beeindruckend, ihm zuzuhören. Also ich habe ihn schon durchaus gehört, aber jetzt auch im persönlichen Gespräch ihn zu erleben, das ist schon toll. Aber auch jemanden so Erfahrenes wie den Enrico Letta da auch auf der Bühne zu haben und zu hören, was jemand, der wirklich europäische Agenda mitgestaltet, dann beizutragen hat, ist auch was ganz Spannendes. Und das so im Spiel zu sehen, beeindruckend. Auch für mich, der hier auch ein bisschen organisiert hat.
Und hat ja auch ein Stück weit aufeinander aufgebaut. Also das Motto sozusagen ist ja Markt macht Europa. Klaus, du hast gesagt, du hast das ein bisschen mitgeplant. Was hast du denn dabei gedacht?
Ja, die Idee war ja eben dieses Spiel mit den Worten auch anfassbar zu machen auf der Bühne. Und das eine Markt macht Europa ist die Frage, wie definiert sich Europa eigentlich? Und da ist der gemeinsame Binnenmarkt ein ganz wichtiges Element Europas. Und die Marktmacht Europa, das ist die Frage, wie man sich in der Welt positionieren kann. Und das ist eigentlich die spannende Debatte. Wie bekommt man das eigentlich hin, dass die vorhandene Marktgröße auch genutzt wird, gerade in der Konkurrenz zu den USA und zu China? Und das haben wir heute in einer schönen Art und Weise diskutiert.
War auch spannend. Also zum Beispiel Letta hat ja dann gesagt, wir haben im Prinzip den Euro eingeführt, dann haben wir 30 Jahre gepennt und jetzt müssen wir das aufholen ein Stück weit, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich. Und man ist da an der Stelle immer noch in diesem nationalstaatlichen Denken teilweise gefangen, weil natürlich Regulierungen vor allen Dingen auch die Sache von Berlin, von Paris oder Brüssel sind. Und das ist eben dann die europäischen Hauptstädte, die vieles noch definieren und dann ganz unterschiedlich auslegen. Und an der Stelle hat man dann eben verpasst, weitere Schritte zu machen, auch weil natürlich diese ersten, eine gemeinsame Währung, eine Währungsunion zu schaffen, auch sehr herausfordernd sind. Mhm. Ne? Und wir sehen ja auch in Europa die Diskussion immer wieder, wer ist ja eigentlich Koch und Kellner, was darf man eigentlich nach Brüssel geben, ne? Was sind da, kommt ja eigentlich immer alles Schlechte, kommt aus Europa und alles Gute wird national entschieden. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen das Mindset auch nochmal ändern.
Ja, also so ein Zitat, was mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Vergleich mit dem Frosch, wo das Wasser langsam wärmer wird und der Frosch bleibt sitzen und wo sie gesagt haben, Donald Trump ist im Prinzip das kochende Wasser. Und jetzt muss Europa wirklich mal reagieren. Gibt es jetzt mit diesem Blick auf diesen Ruf nach mehr Einigkeit in Europa, gibt es da was, was euch überrascht hat, was ihr so mitnehmt an These, an Streitpunkt, weiß ich nicht?
Also ich fand die Diskussion nach dem Letta-Panel eigentlich ganz spannend, weil ich hatte eher den Eindruck, in Europa gibt es so ein politisches Momentum, dass wirklich was passieren muss. Und ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass ein wirklich solcher Konsens innerhalb Europas, sowohl innerhalb der Kommission als auch unter vielen der großen Mitgliedsländer, dass es der Wirtschaft leichter gemacht werden muss und dass wir bei der Innovation ganz an die Spitze kommen müssen und so. Da ist also wirklich relativ viel Druck dahin und das hat Enrico Letta auch gesagt. Und dann war da Stefan Oehrig von Bayer, der gesagt hat, Moment mal, das wird jetzt schon entschieden, es geht alles viel zu langsam. Mhm. Und also das sozusagen, dieses heiße Wasser, was da zum Frosch gekommen ist, dass der Frosch sozusagen nicht schnell genug springt. Und die Diskrepanz war schon spürbar, dass die Unternehmen den Druck noch schneller und noch viel deutlicher spüren, als die Politik reagieren kann. Und ich glaube, da muss ich auch noch mal ein kleines bisschen reingucken, ja, wie dramatisch die Situation ist, weil das, was sozusagen aus dem ganzen Wurstfabrik der Brüsseler Regulierungsmaschine, da geht es schon relativ zügig, was sozusagen die Anpassung der Regulierung angeht, für europäische Verhältnisse, ja, wohlgemerkt. Ne? Das ist eine riesige Institution mit einer gewissen regulatorischen Tradition, mit 27 Mitgliedstaaten und so weiter. Aber der Druck scheint doch nochmal eine ganze Ecke höher zu sein.
Ja, absolut. Ich will das auch nur kurz ergänzen, weil das fand ich auch einen total spannenden Moment. Also wir haben ja europäische Initiativen. Heute kam eine neue Initiative dazu, wo gesagt wurde, Frankreich und Deutschland möchten zusammen eben in diesem Gesundheitsbereich stärker werden. Es gibt also dieses Momentum, dass sich die Dinge verändern sollen. Und gleichzeitig geht es immer noch nicht schnell genug, weil die Investitionsentscheidungen, weil die unternehmerischen Entscheidungen tatsächlich täglich da neu getroffen werden. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass man da einerseits die Politik nicht überfordert. Wir haben ja auch Modell in Europa, das es zu verteidigen gilt. Ja, also das hat ja auch der Joe Stiglitz ganz toll rausgearbeitet. Wir sind der einzige Raum noch, wo Demokratie, Recht und Ordnung verteidigt wird in der Welt. Und das ist das eine. Das basiert eben auch auf dem Prinzip des Konsenses zwischen den europäischen Staaten. Das dauert dann halt einen Augenblick länger. Und gleichzeitig müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Instrumente und diese Prozesse tatsächlich auch beschleunigen, damit man nicht am Ende zwar in Schönheit und demokratischen Prozessen stirbt, aber dann tatsächlich auch gestorben ist. Also das ist schon was, wo ich denke, da kann man noch ein bisschen was tun.
Ja. Und ist ja das Spannende auch dann an so einem Tag, an dem Branchentag, dass es eben, also ich glaube in einem Format hieß es sogar wirklich Sparring-Partner, also dass es eben immer diese Begegnung gab von Politik oder auch von Wirtschaftsforschung zu eben Leuten, die Unternehmen vertreten. Jetzt nochmal ein bisschen mehr mit Blick auf die Gesundheitswirtschaft. Also was waren da so Schmerzpunkte oder Fragen an die Politik?
Ja, also wir hatten zwei Sparrings gemacht, die sich einerseits mit Regulierung auseinandergesetzt haben. Das ist was ganz Natürliches. In dem pharmazeutisch-medizinischen Bereich wird alles reguliert aus guten Gründen. Ne? Also es soll ja gesund machen. die Produkte, die da hergestellt werden, und deswegen muss da Qualität gesichert sein und so weiter und so fort. Also trotzdem heißt es nicht, dass man Regulierung besonders langsam machen muss, ne? Und das ist, glaube ich, der erste Punkt gewesen, den wir diskutiert haben, wo gesagt wurde, wir müssen da an der Stelle schneller werden, wir müssen uns über sinnvolle Regulierung unterhalten und das vielleicht im Zweifel sogar zu einem Wettbewerbsvorteil machen. Also weil harmonisierte Standards und Regulierungen für diese medizinischen Produkte und für Arzneimittel global gelten. Und die Standorte, die eben die schnellsten Verfahren haben und die effizientesten Verfahren in dem Zusammenhang, haben halt einen Standortvorteil. Der zweite spannende Punkt, fand ich auch gut, ging dann um die Frage, haben wir nicht einen Datenschatz oder einen Schatz, den wir noch heben können, und einen großen gemeinsamen europäischen Datenraum, gerade für Gesundheitsdaten, zu schaffen. Das ist ein echter Vorteil, weil das wäre der größte gemeinsame Datenschatz, den wir haben. War auch bei dir, glaube ich, auf dem Panel-Thema, ne?
Mhm. Absolut. Also das war halt eine meiner Fragen. Und der Repräsentant von Bayer meint so, okay, da ist wahrscheinlich Potenzial hin, aber es gibt auch gute Daten anderswo. Und im Zweifel arbeiten Unternehmen im Moment zumindest dann doch eher mit den konsistenten amerikanischen Privatdaten als sozusagen mit den etwas fragmentierteren öffentlichen europäischen Daten. Also da gibt es einen theoretischen Schatz, den man heben kann, aber dafür ist offensichtlich doch nochmal einiges an Arbeit nötig, sowohl im regulatorischen Bereich als auch im Harmonisierungsbereich und so. Also da ist noch ein bisschen was zu tun.
Christian, wie hast du es erlebt? Du warst jetzt als Moderator nah dran auf den Podien jeweils. Also der Ton war ja immer konstruktiv. Aber es wurde schon auch Tacheles geredet, hatte ich das Gefühl, ne? Gerade was so GKV-Reform angeht, die auch mal als der Elefant im Raum dann adressiert wurde.
Also es war kurz Thema als eine der Sachen, die offensichtlich die deutsche Pharmaindustrie hart getroffen hat und wo man auch über grundsätzliches Vertrauen in die Politik gesprochen hat. Ich glaube, dass Armand Zorn, der SPD-Politiker, auf der Bühne auch klar gesagt hat, ich verstehe das, aber es gibt in einem demokratischen Prozess eben auch mal Richtungsänderungen, die nötig sind. Und die müssen austariert werden, demokratisch. Aber da ging es mal ein bisschen mehr zur Sache.
Absolut. Und das hat sich natürlich auch fortgesetzt. Mhm. Die Gesundheitsministerin war da diejenige, die jetzt eben diese Gesundheitsreform durchsetzen muss und diese Aufgabe eben hat, Entscheidungen hier für die nächsten Jahre zu treffen. Da geht es ja nicht nur darum, nächstes Jahr durchzufinanzieren, sondern da geht es vor allen Dingen auch darum, dass man da die nächsten 3, 4, 5 Jahre durchkommt, idealerweise. Und deswegen also erst einmal große Anerkennung dafür, dass sie sich dieser Reformaufgabe stellt. Mhm. Gleichzeitig natürlich merkt man, überall dort, wo sie auftritt, hat sie Kontroversen, weil Dinge entschieden werden, die natürlich einigen durchaus Schmerzen bereiten. Und das ist bei der Pharmaindustrie genau das Gleiche. Also da geht es um Planbarkeit, da geht es um die Frage, kann ich mein Geschäft vernünftig planen und Investitionen darauf aufsetzen? Da geht es um die Frage, wie ein Herstellerabschlag, also ein Rabatt letztlich gewährt wird, und der Vorschlag ist, dass der jetzt jedes Jahr neu berechnet wird, und das ist für Unternehmen ehrlich gesagt auch ein bisschen herausfordernd, jedes Jahr neu zu berechnen, was kann ich eigentlich hier verdienen. Also da an der Stelle ist eine große Kontroverse im Raum.
So wie ich es wahrgenommen habe, es gibt diese atmosphärische Ebene, die du gerade genannt hast, Christian, ne? Dieses, wir sind losgelaufen mit einem Pharma-Dialog und jetzt kommt auf einmal diese Reform, hä, irgendwie, wollt ihr uns oder wollt ihr uns nicht, ne? Und dann gibt es dieses Inhaltliche. Es sind so ein bisschen zwei Ebenen, oder?
Ja, natürlich. Also man ist mit Erwartungen reingegangen in einen Dialogprozess. Da war ich ja dabei. Der hat auch eine Wandlung durchlaufen. Also im November, als der Dialogprozess da startete, da waren sich alle einig. Die Weltlage hat sich verändert. Die geopolitischen Veränderungen können wir nicht ignorieren. Und je näher man an diesen Zeitpunkt gekommen ist, wo eben auch ein Reformvorschlag relevant für das kommende Jahr vorgelegt werden musste und eben eine Finanzierungsentscheidung getroffen werden musste, desto weniger haben diese, sagen wir mal, veränderten weltpolitischen Themen auch stattgefunden. Und das ist etwas, wo man schon auch eine Enttäuschung in der Branche spürt. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, weil im Koalitionsvertrag und in den politischen Dokumenten, die da vorher angefertigt wurden, ja auch große Ambitionen formuliert wurden. Also der größte und beste Biotech-Standort der Welt zu sein. Da muss man erstmal hinkommen als Deutschland, wenn man da eben die USA und China noch vor sich hat.
Eines der schönen Dinge an einer solchen Konferenz sind ja die Kaffeetische, an denen man als Journalist gerne steht. Und da habe ich auch so ein bisschen vernommen, dass einige das Gefühl haben, ist auch nicht hundertprozentig fair, dass man sozusagen jetzt einen relativ großen Kostenblock dem Teil des Gesundheitssystems, der innovativ ist, aufdrückt und gleichzeitig Teile wie zum Beispiel Reha komplett außen vor lässt. Das Gefühl war, glaube ich, auch so ein bisschen, ihr wollt einen innovativen Pharma-Standort und jetzt trifft es uns ausgerechnet. Da war so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht ganz austariert. Es ist klar, dass die Gesundheitsministerin bei so einer Mammutreform überall auf Widerstand stoßen wird. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Vertreter hatten das Gefühl, dass dieser Widerstand halt nicht gleichermaßen berücksichtigt wurde.
Wurde auch immer wieder gesagt, das ist ein Prozess, ne? Wir sind noch in der Gesetzgebung, wir können noch fein justieren. Es war, glaube ich, auch mal von einem Marathon die Rede und dass dann im Herbst nochmal andere Anreize kommen für den Standort. Habt ihr das auch so gehört?
Es gibt einen Prozess, der da läuft und der politisch auch immer noch am Laufen ist. Also dieser Dialogprozess läuft weiter. Man möchte jetzt erst einmal in dem ersten Schritt der Reform natürlich auch klären, wie das kommende Jahr finanziert wird und dabei auch noch einige strukturelle Veränderungen bis in das Jahr 2030 vornehmen. Und es soll auch eine zweite Reform folgen, die dann nochmal Dinge aufspießt, die beispielsweise auch im Bereich der klinischen Forschung stattfinden. Also dann im Grunde genommen nochmal die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung zu verändern, für Investitionen zu verbessern. Das ist der Anlauf, der noch gemacht wird. Aber, und das muss man auch vielleicht der Politik an der Stelle immer noch mal als Hausaufgabe auf den Weg geben, es ist immer gut, wenn man so ein bisschen einen Nordstern an die Wand malt. Ne? Also nicht sozusagen erst mit der Keule oder mit dem Fuchs in den Hühnerstall rennt, um dann zu versuchen, noch die übrig gebliebenen wieder einzusammeln, sondern vielleicht zu sagen, wir haben hier einen Prozess, der läuft darauf hinaus, dass das und das passieren wird. Und dass wir dann im Übrigen auch an den verschiedenen anderen Themen weiterarbeiten, klar zu sagen und zu sagen, hier kommen noch weitere Dinge. Ihr müsst es sozusagen im Gesamtpaket denken. Da hat man vielleicht auch ein bisschen was liegen lassen.
Mhm. Aber heute ein bisschen Nordstern, würde ich sagen, oder? Ich habe ein bisschen Nordstern gehört.
Durchaus, ja. Also es gab das ein oder andere, wo ich denke, ja, okay, da gibt es auch nochmal Ideen, was man machen kann. Bei den Daten zum Beispiel, da ist man sich ganz schnell einig. Wir wollen alle digital werden und wir wollen alle auch datenbasiert arbeiten und wirtschaften. Da gibt es schnell Konsens. Ne? Aber wie man dann dahin kommt, welche Voraussetzungen es dafür braucht, da dividiert sich das schnell wieder auseinander.
Jetzt haben wir über einen großen Namen noch gar nicht geredet, nämlich der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt war ja auch hier. Vielleicht nochmal ein kurzes Schlaglicht. Was habt ihr da so mitgenommen aus dieser Begegnung?
Also der Titel seines Vortrags oder seiner Keynote war ja europäisch denken und lokal handeln. Und ich glaube, diesen Spagat hat er ganz kommunikativ ganz hervorragend gemeistert. Also er hat da durchaus gezeigt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen diesen politischen Ebenen und vor allen Dingen auch in der Ansprache der Menschen. Und das ist etwas, was man bei ihm durchaus gespürt hat. Und auch da wird man dann schnell so Lokalpolitiker. Man merkt, der Mensch reist halt durch sein Land und besucht die Standorte und hat dann ganz konkrete Probleme vor Ort, die er dann managen muss. Das ist dann pragmatischer. Da gibt es vielleicht ein bisschen unkonventionellere Lösungen, aber das ist der Eindruck, der mir so gekommen ist, als ich ihm zugehört habe.
Ja, ich glaube auch, dass ein Eindruck, den ich mitgenommen habe, ist, dass er die europäische Thematik gut kannte, aber gleichzeitig auch darauf hingewiesen hat, was in dem Fall ein Bundesland zu dieser gleichen Agenda mit beitragen kann. Also als er gesprochen hat über diese Genehmigungsverfahren, über mehrere Ebenen und dass in Sachsen-Anhalt der Plan existiert, diese Ebenen zu reduzieren, um diese Verfahren schneller zu machen. Das ist sowas, da hat man das Gefühl, da hat ein nationaler Politiker verstanden, dass es nicht nur darum geht, dass wir in Europa irgendwie bessere Regulierung betreiben, was nötig ist, keine Frage, oder am nationalen Ebene, sondern dass jeder dieser föderalen Kette seinen Beitrag zu leisten hat. Und ich glaube, das ist wichtig mitzunehmen, weil man hat das Gefühl, Europa ist halt auch ein relativ leichter Sündenbock, egal in welche Richtung es geht, Regulierung oder Deregulierung oder was gerade das Thema des Tages ist. Aber wenn man ein bisschen in die europäische Regulierungsdiskussion einsteigt, dann merkt man, dass da die Nationalstaaten noch einiges selber machen müssen, damit das funktioniert. Und das kam, da fand ich auch ganz gut raus.
Ja, auch ein schöner inhaltlicher Bogen, ne? Dass man wie so reinzoomt sozusagen von Europa und dann immer weiter auf die lokalen Ebenen auch. Als letzte Frage würde ich euch gerne noch fragen, habt ihr so einen Satz oder eine Aussage mitgenommen, die euch Hoffnung gibt in diesen ja doch wirtschaftlich irgendwie ganz schön unrunden Zeiten?
Also es gibt einen ganz prägnanten Satz. Also ich habe einige gute und spannende Sätze gehört, der jetzt als letztes gesagt wurde. Sven Schulze sagte, die Frage ist nicht, ob wir uns eine gute Versorgung oder eine Versorgungssicherheit leisten können, sondern die Frage ist, ob wir uns es leisten können, das nicht zu tun, mit Blick auch auf diese geopolitischen Verwerfungen. Und damit hat er schon auch einen Punkt, der vielleicht in der Politik auch noch mal ein bisschen stärker ankommen muss. Wir müssen an den Stellen was verändern. Und das hat, glaube ich, nochmal ganz deutlich gemacht, in welchem Spannungsfeld wir arbeiten.
Mhm. Versorgungssicherheit, ja.
Ich glaube, die Herausforderung im Moment für Menschen in europäischen Ländern ist halt zu verstehen, wie groß diese Transformationsaufgabe ist und dass man leicht das Gefühl kriegt, diese Aufgabe ist zu groß. Und da hatte ich das Gefühl, dass Enrico Letta insbesondere halt sagen wollte, okay, das ist zwar eine große Aufgabe, vor der wir stehen, aber es gibt einerseits relativ klare Wege dahin und immer wieder betonen sozusagen die Voraussetzungen, die Europa jetzt schon hat, gerade was Innovationsfähigkeit angeht und so. Und da kam kamen einige Sätze dazu, dass Europa die Anfangsinnovation und so, dass das Talent da ist, dass die Ideen da sind und so. Und ich glaube, das zu kommunizieren und auch den Menschen im Land zu sagen, dass die Schritte von da sein müssen, dieses Talent und diese Ideen und das alles besser auf die Straße zu kriegen, dass die Menschen das Gefühl haben, okay, es gibt hier was, auf das man aufbauen kann. Und nicht, dass sie das Gefühl haben, es ist einfach nur ein großer Mess.
Wir sind ein Auslaufmodell.
Richtig,
nein,
genau.
Wir haben Potenzial.
Das hören sie ja oft genug.
Ja.
Ne?
Mhm. Okay. Ja, das war unsere Sonderausgabe von Makroskop Shorts zum Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft 2026. Und ich danke meinen beiden Gästen, Christian Odendahl, Wirtschaftsjournalist beim Economist und Moderator beim Branchentag. Danke dir.
Ja, danke schön.
Und VfA-Chefökonom Dr. Klaus Bichelsen. Danke dir auch.
Danke dir.
Wenn Sie es nicht zum Branchentag geschafft haben oder wenn Sie da waren und nochmal was nachschauen oder nachhören wollen, auf vfa.de gibt es die Fotos und Videos rund um das diesjährige Thema Markt macht Europa. Ich bin Franziska Walser. Ich verabschiede mich. Bis bald.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.